willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoTo Network. Freue mich, dass du wieder mit dabei bist und freue mich sehr auf die heutige Folge. Einer meiner Wunschgäste von der eigentlich allerersten Folge an. Ich weiß nicht, wann ich dich das erste Mal kontaktiert habe. Und jetzt, ziemlich genau 2 Jahre später, schaffen wir es endlich aufzunehmen. Ich glaube, dazwischen bist du Vater geworden, hattest du irgendwie einen Jobwechsel, bist quasi Co-Founder geworden und logischerweise andere Prioritäten. Aber entsprechend voller Vorfreude bin ich auf unser Gespräch heute, denn absolute Legende unseres Sports, würde ich mal behaupten. Patrick Trümpi, ich kann dich gar nicht groß genug ankündigen, aber ich freue mich sehr, dass wir aufnehmen. Herzlich willkommen und schön, dass wir mal die Zeit finden.
Ja, sehr gern, Chris. Danke dir für die Einladung, für die schönen Worte zum Start, schätze ich sehr. Ich find's geil, dass wir es endlich geschafft haben. Wir haben tatsächlich ein bisschen gebraucht. LinkedIn, Chris, LinkedIn. Ich bin schlecht im LinkedIn beantworten. Können wir vielleicht dann auch noch darüber sprechen? LinkedIn Outreach, schwierig. Die Organisation der Inbox funktioniert nicht. Ich bin ein Zero-Inbox-Guy. Ich verliere mich komplett. Man kriegt zu viele Nachrichten. Man ist an 20. Stelle relativ schnell und weg ist es. Aber cool, dass du, Sales Playbook, gejoint bist vor ein paar Jahren.
Etwas über ein Jahr.
Und mittlerweile, es musste jetzt einfach passieren, auf jeden Fall. Freut mich, dabei zu sein.
Mega. Möchtest du für die 2, 3 Leute, die dich vielleicht noch entgegen meiner Annahme nicht kennen, nochmal 2 Sätze sagen, wer du bist, was du machst?
Ja, gerne. Also ich bin Chief Revenue Officer bei Taskbase. Ich bin als Late Co-Founder dazugekommen. Der Co-Founder-Status ist ein glücklicher für mich, weil ich lediglich ein Shares-Thema, glaube ich, jetzt bei uns zumindest. Natürlich auch ein Verkaufsthema nach außen. Als Co-Founder verkauft sich sehr einfach. Die Firma gibt's schon seit 10 Jahren. Ich bin jetzt seit 1,5 Jahren dabei. Aber eben die gleichen Anteile wie die echten Co-Founder. Und natürlich auch erst jetzt gerade richtig skaliert in dem letzten 2 Jahren, würde ich sagen. Mein Herz schlägt schon lange eigentlich für Sales im Software-Business. Bin da schon seit über 12 Jahren dabei mit einem Exit, das war 5-mal ARR, mit einer Firma, wo ja wir irgendwann auch an einen Punkt gekommen sind, wo Wachstum nicht mehr so spannend war und wir glücklicherweise einen Käufer gefunden haben in der Zeit. Mein Start, und darüber reden wir dann auch noch, war eigentlich, also ich meine, ich bin aus der Schweiz, Chris, ich weiß nicht, wie es euch Deutschen geht, aber wir machen Sales-Karrieren, sind für uns eigentlich keine respektablen und ernstzunehmenden Karrieren, wenn man die Universität gemacht hat. Oder ist kein Schweizer Eltern würde sagen, hey Patrick, mach doch eine Verkaufskarriere, ist richtig cool.
Nein.
No way. Und eigentlich habe ich bis 20 auch niemals daran gedacht, das zu machen. Also es war für mich eigentlich keine Option und dann bin ich da reingefallen. Im Financial Consulting, als Financial Consultant, aber wie all diese Berufe, Trader, Financial Consultant, Investment Banker, all diese Berufe sind ja eigentlich Kosenamen für ich mache Verkauf. Die meisten Leute können einfach nicht damit umgehen, dass sie Verkauf machen.
Wie bei uns im Sales, wo wir uns alle BizDev nennen, Sales, ja, was? Ich hab selbst Partnerships gesehen oder sonstiges. Insofern.
Alles. Alles gibt's, alles. Wir haben uns auch BizDev genannt, bei der ersten Startup, wo ich angefangen habe, genau aus dem Grund.
War bei Eventbrite auch so, lustigerweise, angeblich war die Storyline immer, weil wir in Deutschland keine Umsätze machen dürfen, weil wir ja in Dublin quasi die Legal Entity hatten, durften wir in Deutschland nicht Sales Manager sein, sondern waren halt BizDev. I don't know if that's true.
Anyway. Keine Ahnung, müssen wir mal nachschauen.
Aber spannend. So oder so, ich glaube, das, was du gerade in der Schweiz, aus der Schweiz geteilt hast, ist in Deutschland auch so, dass Sales nicht besonders respektabel ist. Und hätte ich meiner Mom gesagt, hey, ich will im Sales sein. Ich meine, ich war im Finanzvertrieb, kann ich nachvollziehen, dass sie da ein bisschen besorgter war und dass man nicht unbedingt vor Freude in die Luft springt, wenn der 19-, 20-, 21-jährige Sohn damit anfängt. Ich glaube, inzwischen ist das ein ganz respektabler Weg, den ich da genommen habe. Den findet meine Mom 10 Jahre später, beziehungsweise 20 Jahre später, auch in Ordnung.
Hat sie sich finally damit abgefunden?
Eben drum. Patrick, auch für dich die Frage, die ich für all meine Gäste zum Einstieg habe. Was denn für dich die unbequemste Wahrheit im Sales ist und wie du damit für dich umgehst?
Yes, also die offensichtlichste, ich habe zwei, wenn es okay ist, Chris, weil mir ist gerade noch eine zusätzlich eingefangen, die sehr zeitgemäß ist. Also die eine ist natürlich auch zeitgemäß. Cold Calling ist leider immer noch für die meisten Sales Deal Sizes von 10K bis oben offen der beste Weg, Opportunitäten zu gewinnen. Oder einer der besten Wege, aber sicherlich, je nachdem, natürlich kann es auch sein, dass mal eine E-Mail-Kampagne kein schlechter Weg ist oder natürlich das goldene Trio LinkedIn, Cold Calling und E-Mail. Aber wir, also nach wie vor, wenn man das Team daran ausbildet, wir machen etwa 2/3 pro Quartal der Meetings buchen wir über Cold Calling. Und das im europäischen Markt, also UK, Dach und Spanien sind tatsächlich unsere Märkte. Und funktioniert immer noch, funktioniert auch, wenn Apple neue Features mit reinbringt, die tatsächlich sogar eine positive Entwicklung haben. Zumindest auf meinem Telefon ist das so, weil jetzt irgendwie die Voicemail komischerweise wieder funktioniert und ich die jetzt wieder abhören kann. Und jetzt muss man halt das wieder beherrschen, das Voicemail-Thema. Aber ja, das ist sicherlich eine unbequeme Wahrheit für die meisten Leute, die irgendwie vor 5 Jahren angefangen haben, Salesloft, Outreach, HubSpot und so weiter zu verwenden, um diese Kampagnen und Sequenzen zu machen, wo es so mega einfach ist, auf Leute zugehen. Hoffen sich die meisten natürlich heutzutage wieder mit KI, was jetzt sicherlich für einen bestimmten Zeitpunkt Cold Calling wieder sehr, sehr spannend macht oder ich fand es nie uninteressant tatsächlich, es hat immer funktioniert, aber jetzt wieder ein bisschen ein Revival.
Geht mir auch so. Ich habe immer festgestellt, dass die anderen Dinge, die wir machen, sei es E-Mail, E-Mail und Video, LinkedIn, LinkedIn-Videos und Co. immer gut funktioniert hat, aber nur in Kombination mit Calling. Also, dass ich die Sachen zwar angeguckt wurde, das vielleicht auch einen Wiedererkennungswert hat, dass wenn du aber angerufen hast, das irgendwie geholfen hat, dann zu konvertieren. Aber am Ende war Telefon, zumindest in den Businesses, in denen ich war, immer der am besten konvertierende Channel.
Ja, ich finde auch gerade meine Spezialität ist so ein bisschen 0 bis 10 Millionen ARR, würde ich sagen, weil das ist da, wo ich am meisten Zeit verbracht habe oder beziehungsweise all meine Zeit. Die Starmine habe ich verlassen, als es bei 10 Millionen war. Und in dieser Phase lernt man einfach so viel über Cold Calling. Also ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Gründer auf einem Feature oder auf einem Tool sitzen bleibt, weil sie eben nicht schnell genug lernen, was der Markt ist, welche Kunden wirklich in Frage kommen für dieses Produkt. Und ich habe das Gefühl, wenn man jemand reinholt, die oder der dann, sag ich mal, Outreach macht, wirklich im großen Stile, inklusive Calling, dass man extrem schnell lernt, was eigentlich der Markt tatsächlich ist. Und da kann man auch Entscheidungen fällen, ob das interessant ist. Das ist bei uns bei Taskbase gerade der Moment, wo ich gesagt habe, ich brauche mehr ICP. Die ICP, die wir haben, momentan 2, das sind extrem wenig Unternehmen, ist sehr ein eng geschnittene ICP, was positiv ist am Anfang, aber natürlich blöd, wenn es viel, viel weiter gehen soll. Und da muss man sich auf die Suche machen. Wenn man im Sales halt niemand hat, der oder die dann dieses, oder ein Team hat, wir haben ja ein Team, die dann quasi diese Wissensbeschaffung im echten Markt machen, dann kommt man einfach mega schnell langsam voran. Man könnte jetzt, ich meine, unser CEO wäre wahrscheinlich noch lange so unterwegs gewesen, ohne zu wissen, dass es ist einfach nicht interessant.
Ja, und ich glaube, damit einhergeht ja so ein bisschen der zweite Punkt, dass wir oft Glauben und Annahmen treffen, was denn eigentlich Markt und Produkt wirklich sind. Und dann jagen wir halt E-Mail-Sequenzen raus und Co. und bekommen halt eigentlich wenig Feedback oder kein Feedback und wundern uns halt, warum. Ne? Genau wie du gesagt hast. Und jetzt hast du fairerweise auch das Glück, dass du jemand bist, der versteht, wie man genau diese Go-to-Market-Motion aufbaut, erweitert, das validiert. Ich glaube, da scheitern dann ja aber auch viele Unternehmen, weil sie das Gefühl haben, wir hiren jetzt jemanden und so schwer kann das ja nicht sein für jemanden, der Sales macht. Also so einen Markt von null eben aufzubauen oder einen neuen Markt eben zu erschließen und zu finden.
Ja, das Problem, das ist tatsächlich so. Das Problem ist einfach schon, oder die Schwierigkeit im Sales, man kann sich schnell Verkäufer schimpfen, auch wenn das ja wenige machen, wie wir gelernt haben. Die meisten haben irgendwelche verkappte andere Namen. Aber es gibt so viel unterschiedliche Sales-Berufe eigentlich, gell, obwohl wir alle Sales-Leute sind. Ich meine, wir beide wissen schon nur im SaaS-Business, gewisse Leute können was verkaufen, was bis zu 50.000 ist, aber darüber hinaus kommen sie nicht hin, weil sie intellektuell mit diesen Gesprächen nicht mehr mitkommen. Also das habe ich schon echt sehr oft in meiner Karriere gesehen, als wir ein Pivot gemacht haben im Unternehmen von Scale-Ups zu Finanzindustrie. Und natürlich brauchst du dann oder musst du dir möglichst schnell dann auch ein Wissen aneignen aus dieser Branche und zeigt sich wirklich, wer schnell was Neues lernen kann, aber wirklich was Neues und wer schnell mitkommen kann. Und das ist schon sehr oft der Fall. Und ich glaube, das ist nur schon SaaS der Unterschied. Aber es gibt natürlich auch, keine Ahnung, wenn du irgendwie ein Banker einstellst, der vorher an Privatkunden verkauft hat und denkst jetzt, der kann jetzt SaaS verkaufen, bist du wahrscheinlich falsch. Oder dann, es braucht auf jeden Fall noch was. Also ich glaube, dann ist es wichtig, auf das Potenzial zu schauen. Die Intelligenz, habe ich schon gemerkt, dass das ein wichtiger Faktor ist. Auch der 3, das habe ich relativ schnell von John McMahon gelernt, da der Medic-Erfinder oder Miterfinder, Intelligence and Adaptability, wenn du die zwei Faktoren hast, okay, aber das ist mega schwierig. Ich glaube schon, es ist schwierig, eine Person zu finden, genau auf dem Bereich.
Finde ich spannend, weil gehe ich auf der einen Seite mit, auf der anderen Seite, ich kenne viele Leute, es gibt nicht die klassische Ausbildung im Sales oder den klassischen Weg in den Sales. Deiner war ja, wie du gesagt hast, auch über Finanzdienstleistungen, meiner auch. Und meine Schule in dem Bereich war schon so gut, dass ich glaube, dass sie mir auf jeden Fall geholfen hat, zu verstehen, was die Dinge sind, die ich machen muss. Und dass ich Konzepte, die aus der Finanzdienstleistungswelt kommen, dann auch auf den Software-Sales übertragen kann. Ein paar Dinge sogar viel besser gemacht werden im Finanzdienstleistungsvertrieb als im SaaS.
Ja, also du hast recht, auf jeden Fall. Ich merke, aber das Lustige ist bei mir, ich habe das noch nicht mal gecheckt. Weißt du, wir hatten einen unglaublich guten Sales-Prozess im Finanzvertrieb. Wir haben Cold Calling gemacht. All die Leute, die wir angerufen haben, haben wir von einer Liste Empfehlungsliste, die wir von der Vorperson erhalten haben. Wie die Technik war, können wir dann noch durchgehen. Das war echt riesen Learning. Das war ein riesen Learning. Dann haben wir diese Liste abtelefoniert, Termine gemacht. Am ersten Termin haben wir so ein Buch zur Verfügung gehabt, physisches Buch, erste Seite, waren 12 Bilder drauf, eins mit einem Eigenheim, eins mit einem Reisebild, eins mit Alter, Leben im Alter und so. Da durften die Leute ankreuzen, was sie gut fanden. Und dann war das Ziel, da tiefer reinzugehen, Fragen zu stellen. Was ist denn Eigenheim? Was träumst du denn? Wovon träumst du denn? Wie soll denn das aussehen? Was soll denn das sein? Was soll denn der Preis davon sein? Perfektes Discovery, ohne Scheiß. Ich habe das eigentlich perfekt gelernt, aber ich hatte keine Ahnung. Als ich im SaaS angefangen habe, sind wir da im ersten Termin, haben wir eine Demo gemacht oder haben wir so Papier zur Verfügung. Ich habe keine einzige Frage gestellt, nix. Eigentlich habe ich es perfekt gelernt. Wir haben im ersten Termin nicht nur diese Fragen gestellt, wir haben auch noch Wissen vermittelt. Also wir haben gezeigt, wie das Drei-Säulen-System in der Schweiz funktioniert. Wir haben gezeigt, wie das Sozialversicherungssystem funktioniert. Wir haben so 3 Zeichnungen gemacht.
Ich habe das Gefühl, dass wir exakt das Gleiche gelernt haben in unterschiedlichen Ländern.
Geil.
Wir immer schön mit Zettel und Stift, richtig geil Pencil-Selling. Ja. Und was machen wir? Hier ist unsere Demo und guck dir unsere 45 Slides an.
Genau so. Und ich habe nur rückwirkend gecheckt, nach 5 Jahren SaaS-Sales, hey fuck, eigentlich hätte ich es 1:1 übernehmen können. Also 1:1 ist ein bisschen schwierig. Ich bin auch ein starker Vertreter jetzt nicht von, du kommst in einen Termin rein und dann hast du deinen Fragenkatalog und kannst deine Fragen einfach stellen. So einfach ist es leider nicht. Oder die meisten Sales-Leute kommen dann auf, ja, zeig mir jetzt dein Produkt, ja, mach mal das und so weiter. Das ist noch eine andere Challenge. Aber da hat das mega gut funktioniert und ich habe überhaupt nichts davon übernommen in den ersten 3 Jahren. Aber eigentlich gelernt, wie du es richtig sagtest, eigentlich gelernt hätten wir es genau richtig. Ich habe einfach die Methodologie dahinter nicht gecheckt. Weißt du, ich habe nicht profund gecheckt, was mache ich da beim ersten Meeting eigentlich? Wieso machen wir das so? Irgendwie das habe ich irgendwie nicht gecheckt, aber ja.
Ging mir auch so. Also meine Situation war ähnlich. Ich kam aus dem aus dem Finanzvertrieb und war so, ja gut, irgendwann kam die Frage, willst du jetzt den Rest deines Lebens Leuten erklären, wie Versicherungen funktionieren? Nee, nicht so geil. Exactly. Und bin dann über eine Empfehlung irgendwie im Software Sales gelandet und unser Head of Sales, liebe Grüße Jan, ist dann genau im gleichen Monat rausgegangen. Das heißt, ich war da so als Neustarter in einem Team von 8 Leuten so ganz alleine. Eigentlich gab es kein Onboarding, eigentlich gab es nicht wirklich was zu Kunden. Das meiste habe ich auch nicht gecheckt. Zu dem Zeitpunkt, das, was ich wirklich gecheckt habe, ist, okay, wie baue ich mir Pipeline auf, wenn jeder Account irgendwie belegt ist, und habe halt das Empfehlungsthema als Parallele damals schon gezogen. Aber dieses Thema so, und ich struggle bis heute damit, so ein geiles Pencil-Selling, eine geile Grafik im Termin zu malen. So, ich meine, du kennst die Winning by Design-Videos, Jaco van de Koy macht, wo die da auf dem Screen irgendwie geile Zeichnungen anfertigen und eigentlich während des Calls wirklich Wissen vermitteln. Das ist ja eigentlich so die Stage, wo du hinkommen willst. Die Parallele ist, glaube ich, sehr, sehr schwer zu ziehen im Software Sales, wenn du wirklich dann aber auch Education betreiben willst und den Markt aufbauen willst.
Ich glaube, es ist gar nicht so schwierig, wie man wahrscheinlich denkt. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, für mich Education im Software Sales passiert damit, dass wir erzählen, was wir mit anderen Kunden machen. Mhm. Und was die quasi, ich meine, die interessieren mega, was der Competitor von rechts und links jetzt gerade machen, was die vorhaben und so weiter. Und vor allem, wenn es was ist, was sie noch nicht weiter oder noch nicht überlegt haben und so weiter. Das ist unser Education Part aus meiner Sicht. Gerade wenn man jetzt super Innovatives bringt, man hat ein neues Projekt gemacht, man kann vielleicht so schon ein paar Zahlen ausweisen, man kann sogar was zeigen, was wir zum Glück jetzt bei uns machen können, weil diese Kundenumgebungen sind öffentlich verfügbar, das ist recht geil. Und das ist Education aus meiner Sicht. Und nach natürlich bringt man auch weitere Wissensbestandteile mit rein, weil man ja auch Markt kennenlernt und so weiter. Es ist einfach mega wichtig, das bewusst zu machen. Aber ich glaube schon, dass das alleine, diese Wissensstücke von anderen Unternehmen, das ist, wo das begraben ist, habe ich das Gefühl.
Ich wollte gerade noch eine Sache erzählen. Also einer meiner allerersten Kunden, die ich gewonnen habe, war damals der größte Kunde, den wir das Jahr, glaube ich, gewonnen haben, und hat mir danach hunderte Tausend an Umsatz gebracht. War eigentlich aus heutiger Sicht, würde ich sagen, Glücksgriff, aber ich habe es halt doch irgendwie so smart hinbekommen, ohne halt das Produkt zu kennen. Das zeigt halt, du musst eigentlich das Produkt überhaupt nicht verstehen. Du musst halt einfach nur den Pain verstehen, den der Kunde hat. Weil wir haben damals im Ticketing verkauft und der hatte ein neues Event, so eine Comic-Con. Und das Comic-Con ist so ganz viele Nerds, die auf einen Haufen laufen, mit irgendwelchen Schauspielern, die da rumlaufen, Fotos machen, keine Ahnung. Das Ding ist durch die Decke gegangen. Und der fand halt immer Hard-Tickets cool. Also so Tickets, die du dir quasi an den Kühlschrank pinnen kannst zu Weihnachten. Und eigentlich habe ich den nur bekommen, weil ich ihn gefragt habe, ey, sag mal, wie verschickst du die Tickets? Naja, wir sitzen uns abends hin auf die Couch, meine Frau und ich, und wir verschippen die. So, okay. Sag mal, hast du einen Lieblingsfilm? Ja, welchen? Und wann hast du das letzte Mal gesehen? Ja, keine Ahnung. Wäre es nicht eigentlich viel geiler, ne, wenn du diesen Prozess automatisieren würdest? Und du nicht jeden Abend da irgendwie 3 Stunden investierst. Also wirklich einfach nur dieses Emotionale, so ohne das Produkt überhaupt zu verstehen. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen dann schon der Aha-Moment.
Ja, definitiv sehe ich. Also das sehe ich auch. Ich glaube, in dem Fall, wenn man das Produkt in so einem Satz sogar so, also weißt du hast eigentlich einen Shortcut gemacht. Du hast deinen Prozess natürlich dann gecheckt und dann sagen können, hey, wir können das komplett automatisieren. Dann ist es auch gar nicht mehr so wichtig, wie oder was. Kommt ein bisschen drauf an, wo die Person im Stage ist. Wir haben auch so einen Case. Wir korrigieren Prüfungen automatisiert. Und natürlich, wenn wir in der Discovery fragen, wie viele Prüfungen, also was ist, wie hoch ist der Aufwand bei der Korrektur der Prüfungen, und wir dann sagen, ja, und das, wenn wir das halbieren können, weil wir einen Teil mit KI machen können, dann ist es ein No-Brainer. Als erstes, wenn die Leute noch nicht selber so viel Wissen darüber haben, dann kannst du ihnen sagen, hey, das können wir automatisieren. Und also klar, der Deal holst du dann noch nicht, natürlich wollen die noch eine Demo sehen und so weiter. Also das funktioniert dann bei dem Case leider heutzutage nicht mehr. Also Demos, wir haben ein paar Deals gewonnen, ein paar große dieses Jahr, ohne eine Demo zu machen oder machen zu müssen. Wir hatten auch noch nichts, ehrlich gesagt, und ich bin froh, dass wir das hinbekommen haben. Wir haben das Ding nachher gebaut. In sehr seltenen Fällen geht das. Und ich glaube,
ist es ein Co-Founder-Luck?
Ja, das Co-Founder-Luck, ja, auf jeden Fall. Also das hat sicherlich damit zu tun. Und plus, keine Ahnung, es gibt schon eine Verbindung zu der Person, aber dann, es braucht schon eine spezielle Persönlichkeit, damit du da nichts mehr zeigen musst oder machen musst. Ich meine, die meisten Leute sind mit irgendwelchen Softwares verbrannt heutzutage, das ist schon so. Also deswegen haben wir alle dasselbe Problem mit, ja, wir machen zuerst ein Testing, wir machen zuerst ein POC. Ich habe das auch schon erlebt als Käufer. Ich habe mal Cognizant, kennen alle, habe ich gekauft, als es noch nicht so gut war wie jetzt. Die Integration in HubSpot war scheiße am Anfang, um es so zu sagen. Und die hat nicht funktioniert. Wir hatten keine Integration in HubSpot und das war der Hauptgrund, weswegen ich das Ding gekauft habe, um die Kontakte zu synchronisieren von LinkedIn zu HubSpot und natürlich mit Kontaktdaten dran. Aber das hat nicht funktioniert. Das kriege ich aus meinem Kopf nicht mehr raus. Also ich kaufe sicher keine Software, ohne eine Integration getestet zu haben. Und das ist halt das Problem, das die meisten Leute haben. Es gibt ja so viele gefehlte Softwareprojekte. Da kommen wir nicht mehr davon weg.
Fair enough. Wobei auch da bei diesen ganzen POCs ich inzwischen versuche, wenn ich kann, davon so weit es geht wegzugehen und eher zu sagen, hey, warum nicht ein Opt-out nehmen statt so ein Opt-in? Ne? Also warum testen mit Kriterien, wenn du kannst, lieber zu sagen, hey, dann vereinbaren wir lieber eine Testphase und du kommst dann aus dem Gesamtvertrag, wenn es nicht läuft, wieder raus.
Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Vorschlag. Habe ich jetzt gerade kürzlich einem Investment von mir vorgeschlagen. Die haben auch gesagt, hey, wir haben nach den POCs haben wir immer so lange Pausen dazwischen, weil wir verhandeln müssen, weil wir dies und jenes machen müssen. Das habe ich vor 5 Jahren auch gelernt. Never ever mache ich einen Vertrag, ein Ende hat. Also ich mache immer Verträge ein Jahr und dann nach 6 Monaten haben sie eine einmalige Möglichkeit rauszugehen oder so. Minimal Jahresverträge. Also ganz wichtiger Vorschlag von dir. Empfehle ich jedem Startup und es funktioniert. Die haben das jetzt wirklich implementieren können, ohne große Probleme. Die letzten Verträge, die sie abgeschlossen haben, waren alle im Jahresvertrag mit einem Opt-out. Das Gute ist auch, dann musst du gewisse Dinge vorher klären. Also es hat gewisse budgetäre Impact. Also manchmal können Leute, auch Leute sehr tief in der Hierarchie, einen Piloten von 20 bis 50k finanzieren, ohne geklärt zu haben, wie es nachher weitergeht, ohne das Budget für die Phase danach zu haben. Und das ist genau die Situation, die du eigentlich nicht haben willst, weil dann kommt es genau zu dieser Pause dazwischen, sondern du willst eigentlich schon vorher, dass der Economic Buyer nachher mit eingebunden ist und sein Okay gegeben hat, dass es, wenn es nachher weitergeht, dass das Budget auch schon da ist.
Wir hatten das Thema auch schon, was ich dann gemacht habe damals war, ein Meeting zumindest mit allen Leuten zu haben, wo du dann wusstest, da ist dann klar definiert, ne, was sind denn also entweder idealerweise vorher, aber ansonsten zumindest in der Pilotphase all diese Meetings und Touchpoints so fest im Termin zu haben mit allen Leuten, damit du zumindest dann dahin kommst, die Entscheidungskriterien hast und nicht über den POC freust, der unterschrieben ist und dann brauchst du nochmal im Jahr, bis dein Rollout im Zweifel unterschrieben ist.
Ja, auf jeden Fall direkt schon im Kalender eintun und nicht darauf warten, das ist ein guter Punkt auch, ja. Ebenfalls.
Sehr gut. Unbequeme Wahrheit Nummer 2, die du noch uns vorenthalten hast.
Stimmt, habe ich schon fast vergessen. Ich habe mich jetzt gefragt, machen wir mit Empfehlungen weiter, aber das habe ich schon vergessen. Das zweite ist in der heutigen Zeit mit AI. Ich höre immer wieder und lese immer wieder, dass die Leute glauben, dass AI auch im Gespräch den Menschen nicht ersetzen wird. Und ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Jeder oder alle von uns, wenn du die Wahl hast zwischen einem Junior Sales, der irgendwie vor einem halben Jahr angefangen hat und nicht keine Ahnung zum Produkt hat, ne? Keine Ahnung zur Challenge und keine Ahnung zu gar nichts und dafür aber beispielsweise mit einem Bot sprechen könntest oder halt ein Inbound-Call von einer AI abgenommen wird, du kannst alle Fragen stellen, auch die Pricing-Fragen, die werden sauber beantwortet, no problem, wird definitiv von den Leuten keinen Unterschied mehr machen, ob das jetzt eine AI ist oder nicht. Wenn das Ding kompetent ist, umso besser. Und ich glaube nicht, auch für Software-Sales allgemein. Ehrlich gesagt, ich kann es nicht voraussagen, was passieren wird. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine Welt gibt, wo auch im Enterprise-Sales keine Sales-Leute mehr existieren. Weil es könnte ja auch sein, dass, ich meine, wir haben all diese RFPs. Weißt du, wieso? Also die Unternehmen könnten ja auch, klar, Sales-Leute helfen dabei, ein RFP erstellen. das könnte noch eine Consulting-Sales-Rolle sein. Aber dann für den RFP den besten Match draußen zu finden, welches Produkt für den RFP am besten matcht, ist eigentlich besser, wenn sie es independently, unabhängig machen, RFP raushauen und dann kann wahrscheinlich in der Zukunft ChatGPT das beste Unternehmen für das suchen. Und da gibt es wahrscheinlich, also ich nehme mal schwer an, dass es bis dann vielleicht auch Unternehmen gibt, die diese Procurement-Daten haben und wirklich diese detaillierten Daten zu einem Produkt, zu den Kunden und so weiter, dann geht man so. Also weißt du, dann, ich glaube schon, dass es eine Welt geben könnte, das ist die unbequeme Wahrheit, weiß, es gibt eine Welt, ohne Sales-Leute. Das Einzige, wo ich mir relativ sicher bin, dass es lange Sales-Leute geben wird, ist in Startups und Scale-Ups, jetzt nicht um mich selber zu verteidigen, darum geht's nicht, aber wenn du ein neues Problem löst, das noch nicht bekannt ist, das auch ChatGPT nicht kennt oder da eine ganz neue Lösung hast, die du aufbringst, die noch nie existiert hat bevor, dann wirst du das irgendwie in den Markt rausbringen müssen. Und da habe ich noch keine Lösung in meinem Kopf.
Ich glaube, die Frage ist, wie gut kann am Ende KI wirklich outbound machen? Also nicht nur E-Mails und LinkedIn-Messages, sondern wirklich gute Calls. Und willst du auch mit jemandem reden, der dich als KI, also mit einem Bot, der dich anruft? Schwierig. Wie gut muss der sein? Fair?
Outbound cold, guter Punkt. Also outbound cold, denke ich auch, das ist das, also der Punkt, wo es am schwierigsten vorstellbar ist, weil es ist mega einfach. Weil erstens mal in der EU wird diese KI am Anfang sagen müssen, dass es KI ist. Also da geht kein Weg herum. EU AI Act, regulatorisch sicherlich 100% notwendig. Und es ist mega easy, bei einer KI aufzuhängen. Keine Emotionen. Ich meine, da spielt beim Cold Call wenigstens bei den meisten Menschen noch ein bisschen Emotionen mit. Manche Engländer sind schon fuck off und aufgehängt. Aber es gibt da auch in Deutschland und der Schweiz gibt es da Leute, die können das nicht. Das ist einfach eine emotionale Barriere, die bei Menschen existiert und im Cold Calling bei AI existiert garantiert nicht. Und das ist eine gute Frage. Ich glaube, wahrscheinlich könnten Sie den Job nicht so gut machen wie wir.
Auf der anderen Seite, ich meine, es gibt heute schon KI-Bots, die auch Calls machen. Nicht so gut, wie wir uns das wünschen. Aber ich habe einen Call gehört damals von einem, das ist bestimmt auch schon dreiviertel Jahr her. Ich glaube, das war für Tesla. Der hat für Tesla Probefahrten terminiert. Das hat ziemlich gut funktioniert dafür, dass das Ding noch brandneu war. Nicht so rund und schön, wie wir es uns vorstellen. Ziemlich solide erstmal, als so eine 70% Lösung.
Absolut, ja, sehe ich auch so. Ja, da spielt natürlich ein bisschen Neugierde mit jetzt auf jeden Fall. Wie funktioniert das? Macht das Ding? Und dann werden die Leute auch wieder proben und testen und schauen, ob sie doch irgendeinen Scheiß rausbekommen, den die LLMs dann nicht sagen sollen. Aber ja, das
aber ansonsten mega spannend und gerade wie es bei Enterprise ist, da tue ich mich noch schwer. Bei Midmarket oder Transactional Sales bin ich mir ziemlich sicher, dass da Sales weitestgehend wegrationalisiert werden wird über die Jahre, weil KI wird einfach sehr, sehr viel davon abdecken können. Was uns eigentlich zu einem anderen Thema bringt, weil wir sagen ja auf der einen Seite, hey, so KI wird immer mehr machen, wird Sales vielleicht ersetzen, vielleicht auch nicht ersetzen, wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht. Aber was wir schon sehen ist, dass ein Trend dazu ist, dass Menschen am Ende immer Menschen folgen und Sales immer irgendwie zwischen Menschen sein wird. Und wenn wir uns angucken, wie unsere Kunden heute einkaufen, dann hat, glaube ich, ein Thema, du hast es gerade eben schon so ein bisschen angedeutet, eine immer größere Rolle, was dieses ganze Thema Empfehlungen ist. Jetzt bist du jemand, der, glaube ich, einer der wenigen ist, vielleicht auch aufgrund des Finanzdienstleistungshintergrundes, der das Thema relativ präsent hat. Du bist aber auch derjenige, der zumindest mal einen Post gemacht hat dazu, der mir, deshalb mal dicke Props, bestimmt ein paar hunderttausend in Pipeline gebracht hat, als du erzählt hast, wie du es geschafft hast, im Banking-Bereich was, glaube ich, mit allen großen Banken Termine zu bekommen. Mit der richtigen Formulierung, dem richtigen Wording. Das habe ich seitdem in allen Trainings übernommen und in jedem eigentlich meiner Gespräche kommt einer dieser Sätze. Von daher würde ich gerne mit dir da nochmal eintauchen. Wie, vielleicht mal ganz allgemein, siehst du das Thema Empfehlungen im Prozess? Wie nutzt du die? Wann nutzt du die?
Ja, super Thema. Entgegen vieler Menschen bin ich dafür, dass Empfehlungen im ersten Termin gefragt werden können. Es geht nicht darum, dass sie dein Produkt verwendet haben und eine Empfehlung basierend auf der Nutzung deines Produktes abgegeben haben. Darum geht's nicht bei Empfehlungen, sondern es geht wirklich darum, möglichst früh Verbindungen von Menschen zu bekommen, die bereits existieren. Und jeder Mensch kann auch schon nach einer Stunde mit dir, hoffentlich, wenn du einen einigermaßen anständigen Job machst, eine Empfehlung aussprechen oder also nach meinem Approach zu sagen, ja, ist schon okay, wenn du auf die Leute zugehst. Also wir können mal schnell, ich bin sehr stark dafür, dass man es am ersten Termin macht, schon. Und so habe ich es auch gelernt. Ich habe es auf die harte Art gelernt. Das war wirklich sehr inspirierend damals. Eben im Finanzberatungsbereich, wir haben ja diese Erstgespräche gehabt, wie ich schon gesagt habe, wo wir wirklich die Wünsche und Ziele aufgenommen haben, dann 3 Zeichnungen Kopf hoch gezeichnet haben und noch gesagt haben, welche Dokumente das wir brauchen. Also wir brauchen irgendwie alles, Pensionskasse, Lohn, einfach alle Finanz- und Krankenkassendaten und so weiter der Leute. Dann haben sie uns die im Nachgang geschickt und wir haben dann die Beratung vorbereitet für den zweiten Termin. Und wir haben beim ersten Termin am Schluss, und wir haben das so gelernt, dass sie haben uns gesagt, hey, am Schluss fragt ihr schnell, hey, Chris, wie hast du diesen Beratungstermin gefunden? Hast dir was gebracht? Du hast natürlich gesagt, ja, auf jeden Fall. Ich habe wirklich was gelernt, mega gut gewesen. Dann sage ich, hey Chris, könnten auch Leute aus deinem Umfeld davon profitieren? Sagst du garantiert ja. Und jetzt, was extrem wichtig war, ist, mein nächster Satz ist dann, okay Chris, wer fällt dir ein? Und dann mache ich so. Ich schaue runter. Und ich schaue nicht hoch, bis du einen Namen genannt hast. Und das hat wirklich funktioniert. Wenn du nicht hochgeschaut hast, die Leute haben angefangen, aber ich weiß jetzt, fährt mir, ja, du, Thomas, versuch mal Thomas, okay. Unten bleiben, nicht hochschauen, nächste. Und wenn du hochgeschaut hast, ohne Scheiß, die Person hat gesagt, hey, mir fällt gerade niemand ein, aber ich sag's dir nächstes Mal. dann hast du verloren. Dann kriegst du, ich meine, kannst nächstes Mal nochmals fragen. Auf jeden Fall nutzt du das nochmals. Aber jetzt hier.
Ich sehe das 100% genauso. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, wenn wir es auf SaaS übertragen, dass wir gar nicht nur in Kundengesprächen denken sollten, sondern in Netzwerken. Sondern überlegen sollten, wer kenne ich, der meine Kunden kennt und wer kann mir vielleicht die Tür öffnen. Also als einfaches Beispiel, wenn ich dich im Podcast haben will, dann würde ich vielleicht überlegen, wer kennt dich, den ich gut kenne. Und dann wäre ich bei Manuel und würde sagen, hey Manu, wie sieht's denn aus? Ich würde gern Trümpi im Podcast haben. Aus dem und dem Grund, das und das Thema. Ich glaube, aus dem und dem Grund ist es wichtig für dich. Sprich, was dagegen von dir zu grüßen. So. Easy. Was mal dein Wording ist.
Ja.
Zweiter Gedanke zu dem, was du gerade gesagt hast, was wir ergänzend noch gemacht haben. Und das habe ich mir auch hier wirklich mitgenommen. Wir haben damals Fragen gestellt zu dem auch Umfeld der Person, ne? Also wenn wir die Bildchen aufgemalt haben, dann haben die ja erzählt, ja, und hier mit meiner Familie ist das und das super wichtig. Reisen, mit dem reisten du so? Also dieses Smalltalk eingebaut, ja, mit Freunden, mit dem und dem. Was jetzt total irgendwie so manipulativ klingt, aber was du ja übertragen kannst auf, wenn du in einer Demo bist oder in Discovery, einfach mal zu fragen, hey, sag mal, wie tauschten du dich, hast du ja auch mit anderen HR-Leads aus? Wie lösen denn die das? Und dann kommt ja auch so ein bisschen das Thema auf, mit wem ist denn wer eigentlich connected? Und du kannst dich später darauf in gewisser Weise beziehen.
Geniale Frage, ja. Absolut, absolut. Das hatten wir auch. Hobby, Golf, mit wem gehst du denn Golf spielen? Ja. Oder mit wem gehst du einen Abend ein Bier trinken oder so? Das ist ein super Anker. Und da kommen wir auf die kleine Abänderung. Ich würde es heute nicht mehr so, also im Finanzberatungsbereich würde ich es heute ja, vielleicht auch nicht mehr so machen, weil der große Vorteil von vor 10 Jahren ist, dass wir heute auf LinkedIn gehen können. Und bei manchen Leuten, es ist nicht so ein großer Prozentsatz, ich würde sagen 20-30%, die haben, du kannst beim Profil auf Kontakte klicken. Und wenn diese Kontakte blau sind, Connections oder Verbindungen, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber Connections, wenn das blau ist und du draufklicken kannst, würde ich das unbedingt machen. Und dann würde ich mir vorweg die spannendsten 3 bis 5 Leute aussuchen und dann würde ich im Gespräch nicht sagen, hey, wer fällt dir ein? Weil heutzutage, wenn du das fragst, fällt niemandem was ein und wir können heute diesen Trick mit runterschauen nicht mehr machen. Ich habe es online noch nie probiert, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich es noch nie gemacht. Deswegen ist es einfacher, da zu sagen, hey, Chris, ich habe geschaut, wer für uns als Unternehmen mega spannend wäre zu sprechen aufgrund der Ähnlichkeit zu dir oder die wahrscheinlich das Problem haben. Und ich habe gesehen, dass du mit 5 Leuten verbunden bist. Das ist Thomas, Chris und Manuel. Hast du was dagegen, wenn ich dir eine E-Mail schreibe und einen Gruß von dir ausrichte? Das Einzige, was du machen musst, ist Ja sagen, sonst nichts. Wenn sie sagen, ich schreibe die E-Mail, okay, ist nicht deine favorisierte Variante, du bist nicht in Control, es geht wahrscheinlich eine Weile, bis sie die E-Mail geschrieben haben, du musst denen was vorschreiben, bla bla bla. Ist nicht ideal, das Einfachste ist wirklich das, dass die dir sagen, ja. Und dann rufst du an und wenn du den Cold Call startest mit hey, Thomas, Patrick von Taskbase, liebe Grüße von Chris, er hat gemeint, ich soll mich mal bei dir melden. Dann hast du einen ganz anderen Start.
Ja. Ich mach's sehr, sehr ähnlich, dem, was du gerade gesagt hast. Du hast damals das Wording verwendet, Chris Ross-Style. Spricht was dagegen? Dass dann sagt, nö, eigentlich spricht nichts dagegen. Kannst du machen.
Noch besser, stimmt.
Fand ich richtig rund. Und ich mach's ähnlich. Ich habe meistens einen dreistufigen Prozess, ne? Habe ich mal an anderer Stelle erläutert. Aber ist im Prinzip erstmal allgemeine Frage, warum ist es dir wichtig? Warum würde es dir helfen? Spricht was dagegen? Würden sie dich weiterempfehlen? Mit wem möchtest du reden? ICP definieren, beschreiben, Problem beschreiben, so, ne? Aber warum ist es für die relevant? Und Schritt 3 ist dann genau den du beschrieben hast. Wenn dann wirklich niemand kommt, dann kann ich immer noch auf den Sales Navigator gehen und gucken, wen kennen die? Oder ich sehe später, hey, der sitzt mit jemandem auf dem Panel, der für mich spannend ist. Ich kann ja jederzeit dahin zurückgehen und sagen, hey, by the way, ihr kennt euch ja, spricht was dagegen, von dir zu grüßen oder eben, genau wie du gesagt hast, wenn er sagt, nee, ich schreibe das, hey du, perfekt, dann schreibe ich die E-Mail halt vor und lass mich CC setzen und dann same story, nehme ich vielleicht ein kurzes Video auf und schicke das hinterher. Aber richtig, richtig guter Move und ich finde, der wichtige Punkt ist eigentlich, mit das Wichtigste, wir dürfen nicht darauf warten, dass unsere Kunden irgendwie closed one sind, weil wir, ich meine, wie viele Kunden am Ende gewinnst du von all deinem potenziellen Leuten im Gespräch? 50%, wenn du richtig gut bist, eher vielleicht 20 bei den meisten Unternehmen.
Absolut.
Dann verlierst du 80% der Leute, die du fragen kannst. Und wenn du dann andere Business-Kontakte reinnimmst, ne, Advisor, Investoren, Partner, andere Sales-Kollegen, die vielleicht in einem ähnlichen Markt unterwegs sind oder whatever, dann hast du auf einmal irgendwie eigentlich nur 1%, vielleicht 5% derer, die deine Kunden sind.
Absolut. Hey, und das Wichtigste noch zusätzlich, ich meine, wir sprechen jetzt hier nur von weiteren, also nein, nicht nur, du hast eigentlich alles angesprochen, wirklich neue Kunden zu gewinnen. Es ist auch viel einfacher, diese Kunden dann zu gewinnen, dass also die Sales Cycle Länge von Deals mit einer Empfehlung ist deutlich geringer, weil die Person hat ja quasi schon eine externe Bestätigung, könnten auch noch was zusammen sprechen, auch wenn die Person noch nicht eingekauft hat, ist wie eine zusätzliche Bestätigung von einer anderen Person, also eine geringere Wahrscheinlichkeit von denen, dass die dann Referenzgespräche haben wollen mit weiß ich was wie vielen Kunden, all das spielt natürlich hier auch eine Rolle und führt dazu, dass diese viel schneller closen.
Es gibt sogar eine Statistik dazu, dass 84%, glaube ich, der Kaufprozesse mit einer Empfehlung starten, weit über 90 beinhalten eine. Also ist ja auch vollkommen normal, ne? Wie kaufen wir heute ein? Genau so. Ich habe Problembewusstsein, aber nur 10% der Seller fragen danach. Also da siehst du, dass unser Kunde fragt sowieso aktiv danach. Und kannst ja genau beschreiben, wenn ich irgendwie Problembewusstsein habe, das Erste, was ich mache, ist Google, dann habe ich 100.000 Ergebnisse, bin noch nicht schlauer, weiß noch nicht, was für mich das Richtige ist und dann gucke ich in mein Netzwerk und gucke, wer das Problem hatte, wer das Thema vielleicht kennt, wer mir helfen kann. Und die Absolut, Empfehlungen nutze ich, ne, und im Privaten auch. Ich habe es auch schon mal erzählt, so weißt du, ich bin überhaupt nicht technikaffin. So, ich nutze Technik, aber wenn ich welche brauche, dann habe ich jemanden in meinem Netzwerk, einen Freund von mir, so, der hat irgendwie MyDeals durchgespielt, der hat für alles den besten Deal, der kennt für alles den besten Preis, den frage ich, der schickt mir was und wenn der mir sagt, keine Ahnung, kauf Sony, dann kaufe ich das. Blind. Und ich glaube, so ist es bei Software eben auch.
Ja, spannende Statistik, hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht so hoch eingeschätzt, aber ja, tatsächlich. Also natürlich glaube ich der Statistik, nicht meinem Gefühl. Hä? Aber wahrscheinlich ist es schon so, doch, dass man ja immer über, meistens über eine Person. Also klar, man kann auch über auf einem Plakat draußen auf der Straße auf irgendwas kommen, aber ich glaube schon, dass der geclosten Deals, also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
Kann auch sein, dass es eine Statistik ist, die mal irgendwann jemand erfunden hat, die sich blind immer weiter erzählt hat, aber dann das in allen möglichen Quellen auftaucht. Aber an sich, wie gesagt, wenn ich mir angucke, wie ich einkaufe, dann ist es auf jeden Fall so und im Privaten zu 100%. Also ist so das Erste, was ich mache, wenn ich verreise, ist doch zu überlegen, wer war schon da. Und dann ja. Da entsprechend ja. Nachzufragen. Und ich glaube, das ist auch irgendwie das Umdenken, was wir im Sales häufiger machen sollten, ist zu gucken, hey, wenn ich jetzt Kunde wäre, was würde ich denn tun? Wenn ich jetzt Kunde wäre, wie würde ich denn darauf reagieren? Und dann zu überlegen, in dem Fall zum Beispiel, wer sind denn, und dann sind wir beim Thema, wer sind denn die Leute, die meine Kunden gut kennen, denen meine Kunden vertrauen?
Ja, garantiert.
Bitte? Sorry, Verbindung hat gerade kurz.
Nee, garantiert, ja, sehe ich auch so. Und wie du sagst, wenn es nur 10% machen, das ist echt ein Riesenpotenzial. Easy.
Eben drum. Hast du beim Thema Empfehlungen irgendwas, was du sonst noch machst, was du mit auf den Weg geben willst, wo du sagst, hey, das funktioniert für mich eigentlich richtig gut oder das ist irgendwie so ein unterschätzter Hebel?
Also ich glaube, nichts darüber hinaus, was wir besprochen haben, ist einfach wirklich so, möglichst den Aufwand für die Person klein halten. Ah, vielleicht noch was. Also für Startups und Scale-Ups, was noch ein wichtiger Punkt ist, ist, wenn ihr ein Advisory Board aufbaut oder was auch immer. Aber es muss kein Advisory Board auf sein, es können Investoren sein, normale Investoren. Dann schaut auch dort, dass ihr wirklich auf die krassen Leute der Branche hinzugeht. Wir haben bei Unique, ich glaube mittlerweile ist er sogar auf der Website, habe ich mal gesehen, haben wir uns wirklich sehr, sehr prominente Investoren geholt und dank denen haben wir sehr, sehr große Deals geholt. Einer davon ist der Boris Golardi, den kennt man in der Schweiz. Jeder, der mit Banken zu tun hat, kennt er in der Schweiz. Der war CEO von der Julius Baer, die größte Privatbank der Schweiz, dann Partner bei Pictet und jetzt gehört ihm einen großen Teil der EFG, die viertgrößte Privatbank in der Schweiz. Der hat uns irgendwie zu 2-3 Deals verholfen am Anfang, die über 200-300k groß waren.
Mega.
Über Empfehlungen da rein. Und also versucht irgendwie jemand mega krasses zu suchen, gerade jemand, wo ihr denkt, na, schaffen wir sicher nicht. Versucht es einfach. Gerade bei Leuten, wie die ein bisschen nicht jetzt was mit SaaS zu tun haben und vielleicht noch nicht mal da investiert, aber die halt einfach ein Netzwerk haben oder eure Idee geil finden könnten. Das ist auch ein Riesenpotenzial.
100%. Wir hatten das in meiner letzten Rolle auch. Da hatten wir einen Senior Advisor, der hat uns bei einem großen Telekommunikationsanbieter reingebracht, bei einem großen Logistiker, jeweils den größten, die wir im Markt haben. Natürlich direkt eben nach oben. Da gibt es halt, du kommst halt sonst nicht dahin. Und ich glaube, das sind auch Meetings. Es tut mir ja leid, aber ich glaube, als SDA hast du echt eine Schwierigkeit, I don't know, den Vorstand der Allianz anzurufen und jetzt ein Meeting zu legen. Ich glaube einfach nicht, dass das so gut funktionieren kann. Kann natürlich, aber ist einfach ein viel, viel leichterer Weg, das über eine Empfehlung zu machen.
Ist aber auch nicht unbedingt etwas, was man dann als SDR notwendigerweise schaffen muss. Also was ich schaffen können muss, ist eigentlich den CEO ans Telefon zu bekommen und dann zumindest eine Empfehlung vom CEO ins Unternehmen rein, weil dann habe ich eigentlich das Okay, immer den CEO später wieder einzubinden, sofern nötig, kann ich ihn im fünften Step den Business Case präsentieren, den ich dann mit der Person unten ausgearbeitet habe. Das reicht manchmal schon. Also es reicht sogar irgendwie ein 15-Minuten-Phone-Call mit dem CEO. Natürlich muss ich ready sein für das. Natürlich muss ich da Wissen liefern. Ich muss einen Case schon eine Idee haben und was auch immer. Weil idealerweise kommt so eine Person dann auch, also ja, kann auch später noch dazu kommen. Natürlich hilft es immer, wenn man direkt mit dem CEO und einer Person, die einem empfiehlt, auch zuerst einen stündigen Termin machen und dann natürlich, aber es passiert nachher genau dasselbe wie bei einem SDR, der 15 Minuten anruft, nämlich, dass man nach unten durchgereicht wird. Ist auch okay. Der CEO interessiert sich nun mal nicht für alles. Ich meine, ist klar, es gibt Software, die sind nicht CEO-relevant, nicht mal annähernd. Dann sollte man es auch sein lassen, dann ist es Zeitverschwendung. Aber wenn ich ein SDR wäre, würde ich so versuchen, würde ich es wirklich einfach versuchen, über ihn die Empfehlung ins Unternehmen. Und du weißt auch schon, mit wem du sprechen willst, idealerweise.
Mir ist eine Sache dann nochmal ganz, ganz wichtig, weil ich oft gefragt werde, so, hey Chris, jetzt machen wir Empfehlungen und wir legen Termine. Und es ist aber kein Shortcut dahingehend, dass ich mich nicht mehr vorbereiten muss. Sag das wirklich immer, immer wieder. Weißt du, wenn du auf den, und angenommen, du könntest das, du kannst auf den Mount Everest mit dem Helikopter fliegen. Okay, dann bist du da oben ohne Winterjacke, ohne Sauerstoffgerät, dann wird es ganz schön kalt und ist nicht gut. So, dann bist du ganz schnell wieder unten. Und so ist das eben auch. Weißt du, wir können uns vielleicht die Tür öffnen lassen, aber wenn wir nichts Relevantes mitbringen, weil wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben, unseren Research nicht gemacht haben, kein Point of View haben, nichts Relevantes mitbringen, dann bringt uns das Meeting auch nichts. Dann haben wir vielleicht ein schönes Gespräch gehabt, aber dann verprellen wir halt nicht nur im Zweifel den Kontakt, sondern schadet halt auch der Empfehlung. Also ist kein Shortcut, um ins Gespräch zu gehen und mal zu gucken, sondern umso wichtiger die Zeit dann eben, die wir gespart haben, weil wir sparen Unmengen an Zeit, in saubere Vorbereitung zu investieren.
Absolut, ja, ganz wichtig.
Eine Frage, die ich an dich noch habe. Du hast das Thema ja bei, ich glaube bei Unique war das, dann auch mit deinem Team implementiert und umgesetzt. Wenn du eine Empfehlungsstrategie in dein Team tragen möchtest, wie würdest du da vorgehen? Also dahingehend, dass es ja einfach schwieriger messbar ist, als einfach Calls zu tracken oder Aktivitäten. Es ist halt eine andere Art von Reporting. Dahingehend, dass es einfach auch vielleicht nicht das ist, was top of mind ist bei den meisten Sellern im Rahmen ihrer alltäglichen Aktivitäten. Und weil ja auch so Momente manchmal schwer greifbar sind, zu sagen, hey, jetzt bin ich in der Vertragsverhandlung. Warum hast du da nicht nach einer Empfehlung gefragt als Gegenleistung für deinen Rabatt?
Habe ich ganz konkrete Ideen. Da habe ich ein paar Dinge gemacht. Und dafür finde ich einfach diese Recording-Software so geil. Wir hatten ja selber Unique, war ja eine Recording-Software am Anfang, was richtig geil wäre, auch für den Case. Was ich als erstes gemacht habe, ist, ich habe zuerst mal selber noch einer, also ich habe es vorgemacht, ich habe nach Empfehlungen gefragt, das den Snippet rausgenommen und meinem Sales-Team geschickt. Dann haben wir basierend darauf ein Training gemacht und sehen, dass es funktioniert. Weil die erste Hürde ist, die sagen sowieso nein, die haben alle Angst. Ohne Scheiß, ich habe Leute gehabt in meinem Team. Nein, ich kann doch nicht im ersten Termin fragen, das geht doch nicht. Die haben ja die Software noch nicht genutzt. Genau das, was wir vorher behandelt haben. Funktioniert 1:1. Mach es einfach zuerst mal vor mit der Strategie, wie ich vorher gesagt habe. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist nachher, wie du das gesagt hast, das wirklich ins tägliche Doing reinzubekommen. Da habe ich kleine Championships einmal pro Woche gemacht, wo wir Ende der Woche irgendeinen Preis verliehen haben an eine Person, die am meisten solche Videos geteilt hat von sie fragt nach Empfehlungen in einem Termin. Dann haben wir das so gemacht und so hat sich das dann eigentlich, haben wir immer Ende Woche oder am Anfang nächster Woche haben wir das schnell immer ein Thema im Sales Call. Wir haben uns eines oder zwei davon angeschaut, wie es die Person gemacht hat, wieder ein Learning, kurzes Feedback dazu und go. Und das hat neben natürlich, klar, nachher reportest das oder nachher hast du im CRM natürlich das Feld Referral oder keine Ahnung drin und dann kannst du das auch noch aufzählen und dann irgendwie vielleicht noch Ende des Monats jemand zum the most referred new opportunities machen oder so. Aber das Wichtigste ist immer, dass die Leute wirklich 1:1 sehen, wie das Ding umgesetzt wird und dass es funktioniert. Und so habe ich das eingeführt.
Mega cool. Patrick, lieben Dank. Haben wir irgendwas vergessen bei all den Themen, die wir besprochen haben, wo du sagst, das würde ich den Zuhörenden gerne noch mit auf den Weg geben?
Nichts mehr, gar nichts. Ich werde morgen auch, ab morgen, also ja, ich struggle ein bisschen mit den LinkedIn-Posts, das schon, aber ich versuche weiter zu machen. Ist nicht immer so einfach zur heutigen Zeit, du hast gesagt, Vater und so, mein Tag hat sich geändert. Also ich werde auch nicht morgen auch ganz aufhören, LinkedIn-Posts zu machen, weil es gibt schon immer neue Dinge dazu zu lernen, aber es verändert sich manchmal ein bisschen. Also ja, ich hätte wahrscheinlich schon noch das eine oder andere, Chris, aber das können wir auch wieder auf LinkedIn verlagern oder in eine weitere Konversation, nicht, dass die Leute hier uns hier noch wegschlafen.
Ich glaube nicht. Du bist jederzeit gerne wieder eingeladen. Ich fand das unfassbar bereichernd. Wirklich viele Insights, viel mitgenommen. Richtig, richtig cool. Wo können denn die Zuhörenden, du hast es schon gesagt, mehr von dir bekommen?
Ja, LinkedIn. Natürlich, Messages bin ich nicht so stark, also versucht, eine Voice-Message zu machen, da die höre ich auf jeden Fall ab und meistens beantworte ich es dann auch direkt als Voice-Message, was ein bisschen einfacher ist, wenn ich am Handy bin natürlich. Wenn ihr 3, 4, 5 Tage nichts hört mehr auf LinkedIn, dann habe ich sicher vergessen. Also braucht es ein Nachhaken, E-Mail patrick@taskbase.com. Da werde ich auf jeden Fall antworten, wenn's.
Telefonnummer für alle Cold Calls steht im LinkedIn-Profil, habe ich mal gelesen.
Genau, auf jeden Fall. Die ist immer noch im LinkedIn-Profil.
Geil. Patrick, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Hat mega viel Spaß gemacht.
Und danke dir.
Danke euch, dass ihr zugehört habt und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und bis dahin, gute Woche. Ciao.
Bis dahin, danke Chris. Ciao.
Das war GoToNetwork. Lieben Dank fürs Zuhören, das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, in der Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.